Und diese Geschichte, die wir alle kennen, die darüber handelt, wie Abraham seinen Knecht aussendet, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Wir alle kennen diese Geschichte genügend. Und diese Geschichte handelt von treuer Liebe und Bundestreue, sowohl aus der Sichtweise Gottes als auch aus der der Menschen. Das ist hier der Schlüsselgedanke. Gott hält sein Wort. Ich habe dieses Kapitel aufgeteilt in 4 Abteilungen. Der erste wird sein, der Auftrag. Das zweite, das Vertrauen. Das dritte, das Gelingen. Und viertens, die Vollendung. Ich fange an und lese zum ersten Punkt, der Auftrag, Vers 1 bis 9. Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaiter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn wieder dort hinzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus meinem Haus, meines Vaters, aus meinem Land meiner Geburt, und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt hat: Dieses Land will ich deinem Samen geben. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so sollst du entbunden sein von diesem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Abraham war alt und betagt, so fängt dieser Satz an, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Wenn wir das in unserem Leben sagen könnten, dann wären wir zufrieden, glücklich, hätten Frieden im Leben. Und meistens sagen die Menschen das, wenn sie auf ein langes Leben zurückblicken und schon viel erlebt haben. Und wenn wir in unserem Leben sagen können, Gott hat in unserem Leben uns in allem gesegnet, dann sind wir von Gott wahrlich gesegnet worden und in einer ganz besonderen Situation. Abraham war in allem gesegnet. Aber es war jetzt an der Zeit, die Nachfolge zu sichern. Und interessanterweise, dieses Kapitel liegt genau, und als ich das Kapitel zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wie ein Lückenfüller. An der Bibel gibt es aber keine Lückenfüller. Es liegt zwischen Sarahs Tod und dem nächsten Kapitel, Abrahams Tod. Dieses Kapitel zeigt deutlich, dass Abraham hier und jetzt seine Nachfolge ordnet und ganz deutlich auch zeigt, dass er alles das tun wird, was Gott ihm verheißen hat, und er tut seinen Teil. Und damals war es so üblich, das geheiratet wurde. Die Eltern verabredeten das. Und es war auch üblich damals, in der eigenen Verwandtschaft zu heiraten. Also, Abraham geht hin, nimmt seinen ältesten Knecht und betreut ihn mit dieser Aufgabe. Abraham vertraut in diesem Moment den Verheißungen des Herrn, denn Gott hatte ihn in allem gesegnet und hatte ihm eine wunderbare Verheißung mitgegeben für seine Familie, seinen Samen, für die kommenden Nationen. Also beauftragte er seinen Knecht. Von diesem Knecht wissen wir, wer es war. Aber interessanterweise wird hier nicht sein Name genannt. Warum? Ist vielleicht gar nicht wichtig. Aber sein ältester Knecht war Elisa von Damaskus. Elisa war selbst zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Auftrag bekam, etwa 85 Jahre alt. Aber er genoss das Vertrauen, war mit Abraham weit gezogen, kannte den Glauben Abrahams und war sein Vertrauter, der Verwalter aller seiner Güter. Und Abraham gibt ihm diese ganz besondere Aufgabe. Gottes Verheißungen mussten umgesetzt werden. Ohne Frau keine Familie, keine Nachkommenschaft. Warum tat er das? Er hätte sich selbst auf den mühsamen Weg machen können. Wir wissen nicht, warum er es nicht getan hat. Ich denke, der Anfang sagt es, er war hochbetagt. Aber 85 Jahre, dieser Knecht reist mit, nun kriegt die ganzen Voraussetzungen für diesen Auftrag gegeben. Er durfte seinen Sohn keine Frau von den Kanaitern besorgen. Es war angesagt, dass Gott gesagt hatte, keine Vermischung. Er wollte nur eine Tochter aus dem Vaterland, aus seiner Verwandtschaft. Es bestand die Gefahr, und deswegen wollte Abraham genau das erreichen, dass wenn sein plötzlicher Tod oder sein Tod gekommen wäre, die Gefahr der Vermischung, dass Isaak etwas, eine Frau aus dem Lande der Kanaiter, genommen hätte. Und jetzt ganz interessant, dieses Risiko wollte Abraham nicht eingehen. Er wollte vorsorgen. Ob er seinem Sohn nicht vertraute, ich glaube, das war nicht der Grund. Der Grund war, Gott hatte ihm diese Verheißung gegeben. Und er tat alles dafür, dass sich diese Verheißungen erfüllten. Das ist ein deutlicher Aufruf auch an uns heutzutage, wenn wir ein Leben des Glaubens führen. Gott gibt uns die Verheißung. Und hier komme ich wieder, was ich eben gesagt habe, wir haben mehr Verheißungen. Jesus hat uns viel mehr Verheißungen gegeben. Und die Frage ist, kennen wir die ganzen Verheißungen? Ich musste feststellen für mich, oh, ich muss noch ziemlich viel studieren, um diese Verheißungen alle in meinem Herzen zu tragen. Aber es ist genau das, was wir tun sollten. Gottes Wort in unserem Herzen tragen. Es war ihm ganz wichtig, Isaak durfte auch nicht zurück nach Mesopotamien. Warum? Weil Gott ihn dort rausgeführt hatte und hat gesagt, in diesem Land liegt deine Zukunft, das ist dein Erbe. Und wäre er zurückgegangen, hätte er den ganzen Plan Gottes zunichte gemacht. Denn die Nachkommenschaft wäre in Mesopotamien bei der Verwandtschaft möglicherweise groß geworden. Es gab nur einen Punkt, den wusste er natürlich nicht, den konnte er nicht sagen. Er wusste, dass seine Verwandtschaft in Chaldea, also in Mesopotamien, in Ur war und er sie dorthin schicken musste. Aber Er wusste natürlich nicht, was würde die Frau tun. Würde sie Ja sagen? Und das war der einzige Punkt, wo er in diesem Moment sagt, wenn die Frau Nein sagt, dann bist du von deinem Eid entbunden. Interessanterweise ist das der einzige Punkt, wann er von diesem Eid entbunden ist. Und was hätte alles auf diesem Weg passieren können? Es war damals üblich, in der Verwandtschaft, wie ich gesagt habe, zu heiraten. Und Isaak nahm genau dieses auch an. Er kannte seine Frau nicht. Er würde auch bis zur Heirat seine Frau nicht kennenlernen. Abraham hat alles im Vertrauen getan auf Gott, weil er wusste, dass Gott am Werke ist. Und nun, nachdem das alles geregelt war, der Schwur vollzogen war, die Rahmenbedingungen da waren und Abraham auch noch mal gesagt hat, wer sein Gott ist, und sein Knecht hat das genau gehört. Und ich möchte euch jetzt bitten, genau an dieser Stelle, wir hören, wovon Abraham spricht, und diese Rahmenbedingungen und das Zeugnis, wer dieser Gott ist, wird immer wieder bezeugt. Im Laufe dieser Geschichte werdet ihr, wenn ihr das in Ruhe mitlest oder zuhört, werdet ihr mitbekommen, dass immer wieder von dieser Geschichte, von diesem Wirken Gottes Zeugnis gegeben wird. Das ist mir nie aufgefallen, bis zu dem Moment, dass ich gesehen habe, eine lange versreiche Stelle in der Bibel, und die Geschichte wird etwa dreimal erzählt. Immer im anderen Rahmen, mit anderen Leuten, aber alles zum Lobe Gottes. Immer wieder, um zu zeigen, er führt. Er zeigt uns den Weg. Er ist mein Gott, er hat es mir verheißen. Und dieser Knecht nimmt das an. Und am Anfang betet er auch ganz deutlich, und das werden wir gleich sehen, er spricht von dem Gott Abrahams. Er spricht nicht von seinem Gott. Er spricht von dem Gott seines Herrn. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Moment. Abraham hat das Leben im Glauben vorgelebt. Sein Haus, seine Mitarbeiter, seine Knechte haben das geglaubt und haben so getan, wie er gesagt hat, im Glauben. Das bedeutet, wenn ich heute sage, ich stehe meinem Haus, meiner Familie vor, dann bedeutet das auch, wir sind Vorbilder. Mit unserer Art, unseren Glauben zu leben, schauen alle auf uns. Zuerst die Familie, die uns jeden Tag sehen, die Kinder, für mich meine Ehefrau, aber auch an der Arbeit, in der Straßenbahn. Menschen sehen uns. Nicht jeder weiß, ob wir Christen sind. Aber jeder sollte sehen, dass wir Christen sind, weil wir uns anders verhalten als der Rest der Welt. Gehen wir weiter. In diesem Auftrag, den der Knecht bekommen hat, in diesem Bewusstsein, jetzt etwa 800 Kilometer nach Mesopotamien durch die Wüste zu reisen, sicherlich auch gefahrvoll. Und die Ladung war ja natürlich auch nichts, was gerade ohne Brisanz ist. Lauter Geschenke, Gold, wertvolle Sachen. Und jetzt kommen wir zu Vers 10 und ich lese dann hier im Abschnitt bis zu Vers 27. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharajim zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen am Abend, zur Zeit, da die Frauen, Jungfrauen herauszugehen pflegen, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach: O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich sage: Neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht: Trinke. Und auch deine Kamele will ich trinken. So mögen sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Und es geschah, ehe noch er ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach: Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihren Händen nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in der Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann war sehr erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer, und sprach: Sage mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohns der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Dann neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Ein ganz besonderer Abschnitt. Im Vertrauen zieht er los. Er zieht durch die, macht die weite Reise, kommt in der Stadt seines Bruders Nahor an und geht zum Brunnen. Und interessanterweise, wie fängt man das an? Am Brunnen war er jetzt nun. Er kannte die Gepflogenheiten, dass gegen Abend die junge Frau rauskam, um ihre Wasserkrüge zu füllen. Wie sollte er jetzt die Frau finden? Und das Einzige, was er in diesem Moment tut, in dem Gewissheit, dass Abraham gesagt hat, und dass es einen Gott gibt, der führt, betet er. Er betet: Du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Nicht sein Gott, der Gott des Abrahams, aber er vertraut. Und er gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die erfüllt werden sollten, damit er weiß, dass es das, die Auserwählte ist. Sowas in unserem Herzen, auf diese Gedanken zu kommen, ist auch Führung Gottes. Denn wenn wir sehen, was dann passiert, er sieht jemanden und spricht diese junge Frau an. Auch das passiert in unserem Herzen. Da waren viele junge Frauen. Aber er hat die angesprochen. Genau die. Und sie erfüllt genau in diesem Moment, dass sie ihm einen Krug Wasser gibt und dann auch noch seine Kamele tränkt und die Durstigkeit der Kamele beseitigt. Das war eine ganz schöne Aufgabe. Ein Kamel trinkt bis zu 100 Liter Wasser. 10 Kamele waren davon. Die Bibel sagt nicht, wie oft sie hin und her gerannt ist. Aber ein Krug hat eine unterschiedliche Größe. Ich weiß nicht, wie groß die Krüge damals waren. Aber wären es 10 Liter Eimer, wären es 10 Liter Krüge, dann wäre sie sehr, sehr oft gelaufen. Sie hat da Ja zu gesagt. Wie viel Liebe im Herzen musste sie haben für diese Situation? Wie viel Hilfsbereitschaft? Das ist nicht nur mal ganz kurz, ich gebe dir ein Glas, ach Bruder, möchtest du auch noch ein Glas? Sie hat eine richtige Arbeit auf sich genommen. Sie hat nicht danach gefragt, nach Bezahlung, sie hat nicht gefragt, kenne ich den überhaupt, warum mache ich das eigentlich? Er fragt, ob er etwas Wasser von ihr bekommt. Und sie bietet von sich aus an, weil sie weiß, das ist eine lange Reise und das ist eine besondere Herzenshaltung, die hier offenkundig wird. Und sie erfüllt genau in diesem Moment diese Arbeit. Und wenn man das mal sieht, dann weiß man, dass Gott hier jemanden ausgesucht hat mit besonderen Qualitäten. Und nachdem sie das alles gemacht hat, wartet der Knecht noch, ob sich das alles so erfüllt. Und dann fragt er sie nach ihrem Namen und ob er übernachten kann. Er fragt nicht erst nach dem Namen und dann nach der Übernachtung, so nach dem Motto, wenn sie keiner aus unserer Verwandtschaft ist, dann brauche ich da auch nicht übernachten. Er geht voll und fragt auf Risiko, auf Glauben. Die Welt sagt Risiko. Wir sagen aus Überzeugung, aus Vertrauen, Gott führt uns genau richtig. Denn es war schon alles passiert. Gott hatte das Gebet erfüllt. Denn Gott führt, geführt die Herzen von jedem Einzelnen, der an dieser Geschichte beteiligt ist. Der Knecht, der im Glauben genau diese weite Reise macht und genau an diesem Brunnen kommt. Es gibt keine Pannen. Bei Gott gibt es keine Pannen. Gott führt. Und wir könnten alleine, wenn wir uns zusammensetzen würden und würden darüber nachdenken, was da alles schiefgehen könnten, könnten wir blätterweise füllen. Überfall, was weiß ich, schlechtes Wetter, Sturm, umkommen, da ist vieles noch möglich, ja? Am falschen Brunnen, vielleicht die falsche Stadt, gibt es viele Möglichkeiten. Nein, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die richtige Person. Und diese Person tut alles das, was er im Gebet gesagt hat. Nicht, weil es sein Wille ist. Ich bin davon überzeugt, der Heilige Geist, Gott hat ihm das Gebet in Herzen gelegt und sein Plan wirkte schon. Weil Gott ist immer am Werke. Gott hat einen Plan und sein Plan beginnt seit Grundlegung dieser Welt. Und er wird enden, wenn alles vollendet ist. Und so gilt es auch in dieser Geschichte. Das ist unser Glaube. Und dieser Glaube hat den gleichen Platz in jeder alltäglichen kleinen Geschichte. Gott führt zur Vollkommenheit. Gott führt zum Ende. Zu seinem Plan, zu seinem Ende. Und nachdem das alles so passiert ist, überreicht er ihr Geschenke. Wir lesen hier von einem halben Schekel schwer und zwei Armbändern für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer. Gut, das scheint ein so gutes Geschenk zu sein. Wie teuer, wie groß dieses Geschenk war, habe ich erst verstanden, als ich nachgeguckt habe, wie viel Wert ein Schekel ist in Gold, wie viel Wert ein Schekel in Silber hat und dass man für einen Schekel Silber etwa, und geht mal davon aus, dass hier etwa ein Schekel Silber ist etwa 128 Euro, ein Schekel Gold etwa 1900, also 2000 Euro. Dann könnt ihr sehen, welches Geschenk hier gemacht wurde, wenn wir das heute überlegen. Und welche Kaufkraft das hatte, überlegt euch zum Beispiel, dass 4 Schekel Silber ein Tageslohn war. Es war eine enorme Summe. Dieses Geschenk machte er. Und nachdem geklärt war, dass alles das erfüllt wurde, was er sich gewünscht hat, um genau an diesen Punkt zu kommen. Was macht da der Knecht? Das hat mich sehr im Herzen angesprochen. Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Er führt. Und der Knecht hat es erkannt. Und dass das alles Gnade und Treue des großen Gottes ist, hat er auch erkannt. Und dann kommen wir zu dem nächsten Abschnitt. Und den lese ich vor, das sind die Verse von 28 bis 59. Die lese ich kurz vor. Und die Tochter lief und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban rief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen. Als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, die sprach: So hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann, und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen, und er sprach, komm herein, du Gesegnete des Herrn, warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. So führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihm Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Und er setzte ihn zu essen vor. Er aber sprach: Ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Und er antwortete: So rede. Er sprach: Ich bin ein Knecht Abrahams. Und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist, denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren, dem er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt: Du sollst meinen Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaiter, in deren Land ich wohne, sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters, zu meinem Geschlecht, dort nimm meinen Sohn eine Frau. Ich sprach aber zu meinem Herrn: aber vielleicht will mir die Frau nicht folgen. Da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen. Dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft, aus dem Haus meines Vaters nimmst, nur dann sollst du von dem Eid entbunden sein, wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie dir diese nicht geben. Dann bist du von dem Eid entbunden, den du mir geschworen hast. So kam ich heute zum Wasserbrunnen und sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meiner Reise, auf der ich bin. Siehe, ich stehe hier beim Wasserbrunnen. Wenn nun eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt und ich spreche, gib mir doch aus deinem Krug ein wenig Wasser zu trinken. Und sie zu mir sagen wird, trinke, ich will deinen Kamelen auch schöpfen. So möge doch diese die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht zum Brunnen hinab und schöpft. Da sprach ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Und sie nahm den Krug zugleich von ihrer Schulter und sprach, trinke, und ich will deine Kamele auch trinken. So trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter Betuels, des Sohn Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände, und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich seinen Sohn, die Tochter des Bruders meines Herrn, nehme. Wenn ich nun meinen Herrn Liebe und Treue erweisen wollte, so sagt es mir, wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Da antwortete Laban und Betuel und sprachen, von dem Herrn aus ist diese Sache geschehen. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten. Da aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren. Und sie blieben dort über Nacht. Aber am Morgen standen sie auf und er sprach, lass mich zu meinem Herrn ziehen. Aber ihre Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10. Danach magst du ziehen. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Da sprach sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. So ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme, samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Ein langer Text, der nochmal alles zusammenfasst, was wir eigentlich in den ersten Bereichen schon mal gehabt haben. Er gibt Zeugnis davon. Er gibt Zeugnis davon, was alles passiert ist, wie Gott geführt hat und dass es wahr wird, dass es gelungen ist. Und Laban und Betuel, die vielleicht aus unterschiedlichen Herzenseinstellungen diesen Mann eingeladen haben, Laban kennen wir, weil wir die Bibel kennen. Ein bisschen später wird Jakob noch mit Laban ein ganz persönliches Verhältnis haben. Laban, und das sagt die Bibel ganz deutlich hier an dieser Stelle, sah den Schmuck, sah den Wert. Und sofort hat er eine Entscheidung getroffen. Gott bewegt die Herzen, damit sein Plan erfüllt wird. Aus welchen Beweggründen Laban eingeladen hat, ist am Schluss nicht so wichtig, weil es geht darum, dass der Plan, Gottes Plan, sein Plan gelingt. Und das ist eigentlich das in dieser Stelle sehr, sehr Deutliche, ja? Und dann versuchen sie nochmal ein bisschen herauszuzögern und die Tochter auch nochmal bei sich zu behalten. Aber wir sehen, Gott führt auch da die Menschen in die Weisheit. Und sie sagten, lasst uns das Mädchen rufen und sie dazu fragen. Und hier wird sehr deutlich, wir sehen hier in dieser ganzen Geschichte, dass hier Gottes Plan dazu führt, dass auch das Herz von Rebekka genau in diesem Moment so berührt wird, dass obwohl alles sehr überraschend ist, man darf nicht vergessen, da kommt jemand am Vorabend und am nächsten Tag reist man ab und heiratet einen fremden Mann, zwar aus der Verwandtschaft. Ja, wir haben gehört und auch Rebekka hat gehört dieses Zeugnis und weiß, dass es Gottes Wille ist. Und das hat auch ihr Herz bewegt. Und sie sagt, aus diesem Vertrauen der Vorsehung Gottes heraus, sagt sie auch ja in diesem Moment. Auch wir würden wieder viele Punkte finden, um Nein zu sagen, um vielleicht und lasst uns warten. Aber sie sagt ja. Und damit ist der Weg gelungen und der Knecht sagt, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Er möchte, nachdem er gesehen hat, dass gelungen ist, auch den Erfolg seinem Herrn melden. Und wir sehen, wenn er gleich nachher zurückkommt, dass er seinem Herrn alles berichtet, wieder Zeugnis gibt. Und kommen wir nun zu dem letzten Abschnitt. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde viel tausendmal tausend und dein Same nehmen das Tor seiner Feinde in Besitz. So machten sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte in Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und siehe, Kamele kamen her. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah, nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Wenn wir diese letzten Verse sehen, nachdem Rebekka ja gesagt hat, kommen wir wieder hier zu einem ganz wesentlichen Punkt. Die Heirat war vollzogen durch Geschenke. Das war damals Brauch. Der Knecht kommt in dieser Situation dahin und muss fragen, lass mich zu meinem Herrn ziehen. Der Brauch und die Höflichkeit verlangen, dass der Knecht oder der Bote hier von seinen Gastgebern entlassen wird. Und er wollte natürlich so schnell wie möglich zu Abraham. Und als Rebekka zugestimmt hatte, zeigte sie eben, welche Hoffnung, Vertrauen sie in die Vorsehung Gottes hatte. Und nachdem also die Familie gebetet hatte, und sie beteten, dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz, was eine damals sehr übliche Redewendung war und so viel bedeutete, dass die Nachfahren über ihre Feinde siegen mögen. Da wussten sie noch nicht, dass sie eigentlich das gebetet hatte, was genau zu der Vorsehung und der Verheißung Gottes gepasst hatte. Er hatte ihnen Kanaan versprochen. Und als sie jetzt auf die Reise sich begeben haben und sie sich verschleierte, was damals üblich war, weil das Gesicht nicht erkannt werden sollte bis zur Heirat, dann sagt der Knecht, das ist mein Herr, zu Isaak. Den Auftrag hat er von Abraham bekommen. Die Güter waren übergegangen und er hat seinem Knecht gedient. Und er hat das für seinen Knecht getan, obwohl Elisa, wenn wir seinen Werdegang im Hinterkopf haben, bis zu der Geburt von Ismael, bis zu der Geburt von Isaak, war er der Erbe. Und lange sah es so aus, als ob er Erbe werden würde. Aber er ist treu zu Abraham gewesen. Er ist treu zu Isaak. Er ist Knecht aus Glauben und hat diesen Auftrag mitgenommen. Und als Isaak betete, alleine in der Stille der Wüste, am Abend, und an diesem Brunnen, dem Brunnen, der auf Ismael hinweist. Es ist der Brunnen mit dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Es war der Brunnen da, wo Hagar die Verheißung des Engels bekommen hatte, dass Ismael auch gewürdigt wird vom Herrn. Und dort saß er und betete. Und er nahm sie mit in sein Zelt, nachdem er, und das ist interessant, auch hier wieder der Satz, nachdem er die Geschichte gehört hat, nachdem er gesehen hat und gehört hat, dass Gott geführt hat. Wie sagt er dazu? Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hat. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter und nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Genau in diesem Moment erkannte er auch Gottes Wille. Ohne die Geschichte, ohne das Zeugnis, was mannigfach in dieser langen Geschichte heute immer wieder wiederholt wurde, ohne das Zeugnis von Gottes Wirken, fehlt manchmal uns die Kraft im Glauben. Deswegen, Schwestern und Brüder, ich habe gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass wir von dem, was Gott in unserem Leben tut, Zeugnis geben müssen. Wir müssen davon reden, wir müssen immer wieder Zeugnis geben, ob im Großen oder im Kleinen. Es stärkt unseren Glauben und es ehrt Gott. Wir loben damit Gott, was er in unserem Leben tut. Und das ist diese Geschichte, die so lang ist und wo ich manchmal geglaubt habe, was ist dort alles? Es sind vier Personen, die in treuer Liebe handeln. Es ist Abraham, es ist der Knecht. Abraham, der für die Zukunft sorgt. Der Knecht, indem er das Beschlossene ausführt. Gott, der alles vollbringt. Und Rebekka, indem sie darauf einging. In der Fürsorge Gottes und seiner treuen Liebe bringt Gott souverän die Menschen dazu, zu handeln. Und zwar die Menschen, die im Glauben leben. Gott war allein die Ursache in dem Ganzen, allein die Ursache für das Gelingen des Ganzen. Da hat kein Mensch dran gearbeitet. Das Einzige, was ganz deutlich wird, ist, wir haben einen Auftrag bekommen. Wir müssen gehen und das tun, was Gott uns verheißen hat oder welchen Auftrag er gibt. Der Knecht sagte, der Herr hat mich geführt, zweimal. Und das ist die Wahrheit, die durch die ganze Bibel führt. Sogar Laban erkannte diese Wahrheit. Er erkannte das Wirken des Herrn und konnte nicht Nein deswegen sagen. Gott war im Hintergrund und lenkte die Handlung. Es gab in diesem Moment, die Bibel ist voll davon, kein Wunder, keine Worte Gottes, kein prophetisches Orakel, keine Bundeswiederholung mit Abraham, gar nichts. Und das ist wie so oft im Leben. Keine persönliche Nachricht an uns, kein Wunder und doch ein Wirken Gottes. Es ist wirklichkeitsnah, wie wir das im Alltag erleben. Wir haben keine Wunder. Wir haben das Wort, wir haben die Verheißungen und wir haben unseren Glauben. Und wir wissen, dass wir einen treuen Gott haben, der uns führt. Diese Geschichte ist mehr als nur eine Geschichte über die Vorsorge Gottes in diesem ganzen Geschehen. Sie ist auch eine Entwicklung seines Planes, der die Menschen segnen soll. Gott lenkt, und man darf nicht vergessen, auch der Mensch hat seine Verantwortung. Der Knecht führt seinen Plan treu aus. Er war loyal zu Gottes Plan. Er vertraute auf Gott und schaut im Gebet auf Gottes Führung. Das, was wir heute immer wieder tun sollen. Im Gebet seine Führung erbitten. Er zeigte Bundestreue als Motivation. Er war motiviert, vertraute. Er pries Gott schon, bevor deine Arbeit völlig gelungen war. Denn auf dem Rückweg hätte genauso etwas passieren können. Lob und Wiederholung des Zeugnisses über Gottes Wirken sind hier in dieser Geschichte ein wichtiges Element im Leben mit dem Glauben. Die Wahl der Braut für Isaak lag nicht bei Isaak, sie lag bei Gott. Und alle erkannten dies. Ich ende mit dem Spruch 3, 5, 6. Wer den Willen Gottes in Gebet und Gehorsam tut, wird von Gott geführt. Und ein Prediger sagte dazu, er sieht in dieser Erzählung ein schönes Abbild für Gottes Suche nach der Braut Christi, der Gemeinde, durch die Vermittlung des Heiligen Geistes. Wir werden geführt. Wir haben in diesen Worten jetzt mehrfach gehört und denken manchmal, warum wird das so häufig wiederholt? Ein langes Kapitel. Und heute habe ich verstanden, dass es uns aufzeigt, wie wir leben sollen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns aufstehen und gemeinsam beten, dass Gott in unserem Leben wirkt und uns führt und dass sein Plan in unserem Leben kraftvoll wird. Ihr dürft beten und ich werde abschließen. Herr Jesus, du bist Herr in unserem Leben. Und wir wissen, dass deine Güte und deine Gnade, deine Liebe zu uns gerettet hat. In dir haben wir den Weg und die Wahrheit und das ewige Leben. Und ich sage danke, dass du uns heute in dieser Erzählung aus dem Alten Testament gezeigt hast, was wir brauchen, damit wir durch unser Leben kommen. Gott Vater, du bist der Quell des Lebens. Du bist die Fürsorge. Dein Plan ist das Beste, was wir haben. Danke dafür, dass du uns diese Erkenntnis tief ans Herzen setzt. Lass uns dir Ehre geben, dir allein. Dich loben und preisen für alles, was wir jeden Tag geschenkt bekommen. Öffne unsere Augen für das, was du uns jeden Tag schenkst. Und lass uns im Herzen Zeugnis davon geben. Öffne uns für ein lebendiges, leben im Glauben. Öffne uns, dass unser Licht, dein Wort, den Glauben in diese Welt bringt. Ich sage Danke dafür, dass wir eine Gemeinde haben, die uns Kraft gibt, die uns stärkt, die uns behütet, weil du Herr, weil du Kopf der Gemeinde bist. Und lass uns die Aufgaben annehmen, wo auch immer die Reise hingeht, dass wir Vertrauen haben, dass wir da ankommen, wo du uns sehen möchtest, wenn wir auf dich vertrauen, auf deine Verheißungen und wenn wir nicht versuchen, selbst zu lenken. Bewahre uns davor und hilfe uns, auf dich zu schauen und im Gebet deine Führung zu erflehen. Gib uns dieses Vertrauen, gib uns diesen Glauben und danke für deine Liebe und deine schützende Hand, die uns führt, jeden Tag bis in alle Ewigkeit. Amen.